Einen wunderschönen guten Tag, Herr Lochthofen. Ist Ihnen kalt?
Nein, das ist schöner Herbst draußen. Wir sind ja verwöhnt worden die letzten Tage und sind ja auch sehr dankbar dafür.
Ja, verwöhnt worden sind wir auch mit der Nachrichtenlage. Andererseits, der Inhalt der Nachrichten ist schwierig. Also es macht es dann auch schwierig, Prioritäten zu setzen. Wählt man das, was in der Nähe ist oder das, was irgendwie spannend ist, da wo Blut fließt, für Nachrichtenmenschen immer schwer auszuwählen, Prioritäten zu setzen und abzuwägen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, Sie warten immer noch ein bisschen auf das Sommerloch, aber das ist ja in den letzten Jahren mehrfach ausgeblieben. Also die Wochen sind so dicht mit Nachrichten besetzt. Sie müssen auch mal sehen, wenn die Leute aus den Ferien kommen, der September, Oktober, der wird dann immer vollgepackt mit Terminen. Vor Weihnachten werden da auch nochmal Termine gemacht, damit dann im Januar alle ganz entspannt irgendwo den Gänsebraten verdauen. Das sind so Wellen, die im Nachrichtennetz laufen und ich muss mich immer wundern, dass da alle mehr oder weniger ähnlich reagieren. Insofern haben wir jetzt auch eine ganze Reihe Wahlen. Also wir haben ja hier bei uns welche, die Tschechen haben ja jetzt gewählt. Das fällt dann immer so nach den Ferien in diese Zeiten hinein, sodass wir hier eine dichte Folge von Nachrichten haben. Und manche Sachen, sage ich mal, denke mal, die waren schon letztes Jahr. Also wenn Sie jetzt diesen Zickenzopf in der Linken sehen, mit dem er die Woche letzte Woche begonnen hat, der erscheint ja heute schon wieder ganz weit in der
Moment.
Und da fragt man sich, hat das überhaupt stattgefunden?
Herr Lochthofen, trotzdem, war es ein Zickenkrieg oder ein zickiger Krieg, das ist unabhängig vom Geschlecht, oder war es ein Richtungsstreit oder ist es ein Richtungsstreit in der Linkspartei?
Es ist wie immer im Leben beides. Da sind sich welche in inniger Verbundenheit miteinander verflochten. Das heißt, natürlich war das der Versuch, Wagenknecht, Sarah, die nach außen hin sozusagen die markanteste Figur der Linken ist, etwas zu demontieren, zu entthronen, sie in die Reihe zu stellen. Das ist bei einer Führung, wo zwei die Parteispitze bilden und zwei die Fraktionsspitze bilden, ähnlich wie bei den Grünen, ein ziemlich undurchscheinbare Konstruktion. Und deswegen gibt es dann auch immer diese Reibereien. Denken Sie mal dran, damals, als die Grünen mit Schröder koaliert haben und in die Regierung gewählt worden sind, der Joschka Fischer hat ja mit viel Kraft durchgesetzt, dass er die Nummer 1 ist, obwohl natürlich auch Sie diese Konstruktion mit Männlein und Weiblein an der Spitze und all diese Dinge haben. Die machen es heutzutage sehr schwer, tatsächlich, sei jetzt mal, so eine politische Kraft zu positionieren. Drückt sich dann manchmal sogar in Wahlergebnissen aus. Wenn man keine richtige Spitze hat und niemand vorne dran ist, dann finden das viele Wähler auch nicht attraktiv. Insofern ist das ein Problem und ich glaube, da hat einfach die Parteispitze versucht, sozusagen da hinein zu grätschen. Aber Sarah Wagenknecht hat erstens ein Beharrungsvermögen, zweitens ist sie für Talkrunden in der Tat besser geeignet als die anderen und drittens hat sie noch einen Oskar Lafontaine im Hintergrund, der natürlich auch noch die Fäden mitzieht. Also insofern, ich würde mal sagen, abgewehrt.
Viel relevanter finde ich ja diese historische Einmaligkeit, dass die Grünen zum ersten Mal in einer Bundesregierung mit der CDU zusammen regieren. Wenn ich jetzt richtig zurückblicke, das sollte doch eigentlich ein Riesenthema sein, aber es scheint Jamaika, klingt ja irgendwie gechillt, schon Normalität zu sein. Dabei ist es doch was absolut Neues.
Na, erstens müssen wir aufpassen, wenn das wirklich so lange dauert. Wir werden ja am Ende der Woche vielleicht ein bisschen schlauer sein, weil ein paar Geschichten, die viel Geld kosten und natürlich für die Parteien auch wichtig sind, also Sicherheit und Zuwanderung, Klima noch, sozusagen, etwas konkreter verhandelt werden. Wir müssen aufpassen, dass uns das nicht so schnell zum Halse alles raushängt. Das Wort Jamaika kann ich schon gar nicht mehr richtig hören, weil es einfach so, sage ich jetzt mal, so abgelutscht ist oder so schnell. Und da sind wir Opfer der schnellen Nachrichten. Es wird sicherlich nicht so einfach gehen. Wir werden es, wie gesagt, diese Woche sehen, weil die Position zumindest auf Bundesebene, wenn es um die Zukunft des Landes geht, doch ziemlich weit auseinanderliegen. Das mag auf Landesebene irgendwo im Saarland ja ganz gut gegangen sein oder seinerzeit auch schon im Norden. Aber in der Sache wird das schon nicht ganz einfach werden. Also insofern, wenn man die schwarze Null weiterschreiben will, davon gehe ich mal aus, dass niemand sich öffentlich bekennt, also mich interessiert das jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss weiter mit dem Geld haushalten. Und wenn ich den Appetit der vier beteiligten Parteien sehe, dann kommt das Dreifache und Vierfache von dem raus an Summen, Milliarden, was überhaupt zur Verfügung steht, also was sie gerne ihren eigenen Wählerklientel als Geschenk machen würden. Also das wird nochmal ein ziemliches hartes Hin und Her und insofern sollten wir uns nicht täuschen lassen, bis jetzt das Lächeln, das hat noch nicht viel zu bedeuten gehabt.
Wie sieht's aus mit den Unabhängigkeitsbestrebungen, mit den nationalistischen Tendenzen? Wir haben es in Tschechien jetzt wieder gemerkt, wie die Menschen wählen. In Italien sehen wir Unabhängigkeitsbestrebungen, in Spanien, es geht so weit, dass da mit Gewalt es losgeht. Das ist doch beängstigend, zumindest mich beängstigt das.
Ja, wir hatten uns eigentlich aus den 90er Jahren kommend vorgestellt, dass diese Konflikte eigentlich eher in den Hintergrund treten, dass man durch vernünftiges Miteinander, Austarieren der Dinge doch ganz gut vorankommt. Das ist ja auch eigentlich die Lösung. Das, was da an Konflikten im Augenblick hochschwappt, die sind zwar in ihrer Wirkung und Ursprung etwas unterschiedlich. Sage ich mal, Spanien gibt es jetzt diese lange Bewegung. Man muss ja auch sofort nach Bilbao schauen. Also das heißt, es gibt ja andere Gegenden auch in nicht nur Katalanien, wo praktisch diese Bewegung ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wir schauen hier zu im Augenblick und so entstehen Bürgerkriege, dass dann plötzlich geschossen wird und dass dann Flüchtlingsströme entstehen. Also es ist sehr unvernünftig, was da geschieht und zeigt, dass dieser nationalistische Pilz, egal ob er nun als Autonomiebestrebung kommt oder in anderen Regionen als Rechtsradikalismus, dass der, man hätte es nicht vermuten können nach so vielen Jahren, dass der immer noch da ist und jetzt so auch, sage ich jetzt mal, den Alltag bestimmt. Also ich würde jetzt das nicht unbedingt vergleichen, was in Spanien passiert ist, was in Tschechien läuft, aber trotzdem, dass Osteuropa so nationalistisch unterwegs ist, das ist schon betrüblich und irgendwo hat man es geahnt manchmal, wenn man auch als junger Mensch schon durch Polen getrennt ist, wie ich seinerzeit gemacht habe, durch Tschechien, dass das noch tief sitzt in diesen Ländern, aber ja, wir sind ja auch im Osten Deutschlands ja davon sehr stark betroffen und zunehmend ja auch der Westen. Also ich glaube, das ist tatsächlich keine gute Entwicklung und wer jetzt einfach das 20. Jahrhundert einfach ignoriert, was für Schrecken und was für Opfer das Ganze gebracht hat, der handelt sehr unvernünftig. Und da müssen wir aufpassen. Also das ist nichts, worüber wir uns freuen können, weder in Österreich noch in Tschechien noch in Polen noch sonst wo.
Die Visegrad-Staaten, die haben sich ja schon vor einiger Zeit zusammengetan und könnten ja auch an Einfluss gewinnen. Sie blockieren ja derzeit, da geht es ja nicht nur um die Flüchtlingspolitik, auch um andere Dinge.
Naja, wir haben uns ja schon wiederholt darüber unterhalten. Ich bin ja selbst eher jemand, der sagt, unsere Zukunft ist nur und das ist die einzige in den Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, so werden wir uns gegen andere durchsetzen können oder zumindest unsere Position behalten können. Da werden die Osteuropäer offensichtlich nicht mitziehen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Europa von zwei Geschwindigkeiten. Wir schauen uns das an, wie die Regierungsbildung hier in Deutschland verläuft. Dann muss man mit den Franzosen zusammen sehr viel enger kooperieren und zusehen, dass man zumindest einen Teil Europas voranbringt. Und dann werden diejenigen, die nicht so erfolgreich sind, und mit Sicherheit werden das diese osteuropäischen Länder sein, dann wieder schauen und vielleicht zur Vernunft kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, es passiert das Gegenteil natürlich. Also dass tatsächlich ein Teil richtig zurückbleibt und wir zusehen müssen, dass wir zumindest diejenigen, die die Zukunft in diese Richtung sehen, zusammen uns tun. Wir können uns nicht ausbremsen lassen von Ländern, die richtigerweise in die EU aufgenommen worden sind, aber jetzt die EU ihre weitere Entwicklung in Frage stellen.
Unsere sächsischen Nachbarn und unsere sächsischen Freunde sind ja derzeit, werden ja nicht nur in Kabarettsendungen und Comedy-Sendungen zum Gespött gemacht, sie sind das Hauptthema und ja scheinen die Deppen und die Bösen der Nation zu sein. Ganz so einfach ist es aber nicht, oder?
Na, so einfach ist es nicht. Meine, die Ostfriesen haben sich ja auch nicht gefreut, dass sie über viele Jahre hinweg den sozusagen idealen Stoff für Spott und Verunglimpfung bilden. Aber die Sachsen tun schon sehr aktiv etwas dafür. Der Herr Tillich hat jetzt nur das Handtuch geworfen, war so nicht sofort zu erwarten. Er ist ja mehr so ein Typ gewesen, der im Leisen einfach beharrend das weitermacht. Aber das scheint ihn doch ziemlich genervt zu haben. Zumal ja immer deutlicher das wird, was wir beide ja schon diskutiert haben, dass eigentlich von der Kräftekonstellation, wenn die Dinge so weiterlaufen in Sachsen, wie sie sind, dass am Ende die CDU der Juniorpartner in einer Koalition mit der AfD wird. Ja, weil mit den Linken werden sie ja kaum koalieren und andere Konstellationen ergeben sich aus diesen Wahlergebnissen nicht. Ob der Kretschmer, den sie da gewählt hatten, über den hatten wir uns ja auch schon unterhalten, ein Mann des rechten Flügels in der CDU in Sachsen, der auch noch sein eigenes Mandat verloren hat, der ideale Nachfolger ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist ja immer die Frage, wird man so wie die AfD oder versucht sie rechts zu überholen, wie in Österreich, der Kurz, oder versucht man, sage ich jetzt mal, dagegen zu steuern. Und CDU scheint sich für die österreichische Methode, ja, sage ich mal, zu erwärmen in Sachsen. Aber sie verkennt natürlich, der Kurz hat gewonnen, weil er sich als Anti-Establishment-Kandidat positioniert. Ähnlich wie Trump oder ähnlich auch wie Macron in Frankreich. Das heißt, das scheint bei vielen Wählern im Augenblick gut anzukommen, zu behaupten, ich habe nichts mit dem zu tun, was vorher war. Das kann Herr Kretschmer sehr schlecht sagen. Das heißt, die sächsische CDU ist sicherlich nicht unbedingt gut beraten mit der Entscheidung, die sie trifft, einen Mann aus ihrem Apparat, einen Mann aus ihrem Gefolge wieder davon hinzustellen, der ja letztlich nur dafür steht, dass es genauso weitergeht, wie es vorher war. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das honoriert wird. Das heißt, wir bekommen in Sachsen noch mehr Probleme, als wir sie schon haben.
Und ich bin dermaßen gespannt, wie die Landtagswahlen in Thüringen ausgehen. Das ist aber noch ein bisschen...
Aber Sie müssen noch ein bisschen warten.
Ja, ich muss noch ein bisschen warten.
Das ist ja genauso hier das Gleiche. Also das heißt, die Parteien, wenn sie so schauen, haben eigentlich keinen guten Stand. Auch die rot-rot-grüne Koalition, die Grünen schwächeln ohnehin, weil sie auch keine Führungsfiguren haben, die in Berlin richtig auffällig sind, also die wirklich richtig ziehen können. Joschka Fischer war eben halt ein anderes Kaliber. Und dann stellt sich sofort die Frage, wer mit wem was überhaupt machen kann. Und die CDU in Thüringen war ja auch schon, bevor sie einen Rüffel aus Berlin von Merkel bekommen hatte, seinerzeit immer mal so der AfD gegenüber aufgeschlossener schon. Ja. Das heißt, das kann alles nochmal wiederkehren. Wir sind durch diese Themen nicht durch und für Ramelow bleibt nur eins übrig, dem Präsidenten sozusagen in Perfektion zu bieten, das heißt unabhängig von den Parteien, sich selbst als Konterpunkt zu darzustellen. Das wäre dann so eine Variante wie in Österreich, um überhaupt Wählerstimmen noch zu holen. Und ja, mal schauen, was die Parteien daraus machen.
Wir schauen uns das weiter an, Woche für Woche mit Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss.
Ja, ich wünsche unseren Zuhörern natürlich auch eine schöne Woche.